Warnhinweis. Im nachfolgenden Podcast werden Themen wie Mord, sexuelle und sexualisierte Gewalt, Tierquälerei und auch Gewalt an Minderjährigen behandelt. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen.
Hallo liebe Jessie, willkommen zurück aus deinen Kuba-Ferien. Na, wie geht's dir?
Hallo liebe Sandy, hallo liebe Verdos. Mir geht's gut, wie geht's dir?
Ach, das höre ich gern. Und ich war auch super neidisch, als ich alle deine Bilder gesehen habe, die du gepostet hast.
Ja, Kuba ist ein echt schönes Land, aber du hast mir schon echt gefehlt.
Ja, du hast mir auch schrecklich gefehlt. Es waren irgendwie lange 2 Wochen für mich. Also es hat sich sehr, sehr lange angefühlt.
Ja, ich fand das auch, dass es extrem lang war. Vor allem, wir haben ja vorm Urlaub auch nicht gestreamt, weil wir dann Ausfall hatten. Aber Kuba als Urlaubsziel kann ich jedem nur wirklich empfehlen. Ich war noch nie in so einem schönen Meer im Schwimmen, aber das Traurige ist halt, dass die Leute so extrem arm sind und sich nichts leisten können. Das war dann halt wirklich
ein Kulturschock. Kann ich mir vorstellen. Aber du hattest ja bei deiner Ankunft hier in der Schweiz noch ein kleines Geschenkchen,
du meinst,
das auf dich gewartet hat.
500 Kilo Geschenk?
Der Bandi.
Ja,
das
genau.
Das 500 Kilo Geschenk mit einem PS.
Hat auf uns gewartet, als wir vom Urlaub nach Hause gekommen sind.
Mhm.
Genau, Bandi ist aus Kanada eingeflogen. Es ist ein kanadischer Mustang, ein kanadisches Wildpferd. Er ist noch nicht geritten, das werden wir alles selber machen, ich und meine Mama. Und der war halt dementsprechend auch ziemlich müde auf der langen Reise. Und ich war jetzt am Dienstag das erste Mal da und ich konnte ihn aber noch nicht berühren. Das hat er noch nicht zugelassen, aber das braucht jetzt halt alles seine Zeit. Und das war ja auch genau das, was wir wollten. Von Grund auf die Beziehung zu einem Pferd aufbauen.
Genau, und es ist klar, ich meine, dieses das Tier ist ja jetzt auch lange gereist. Es war auch für das Pferd eine lange Reise und das ist jetzt alles eine neue Umgebung für Bandi und das würde uns ja wahrscheinlich nicht anders gehen, wenn wir ganz alleine irgendwo klarkommen müssten und alles ist neu.
Genau, es ist alles fremd für ihn. Der kennt noch nichts hier. Anderes Gras, anderes Heu, andere Menschen.
Verstehe ich. Gut, denn heute ist eine Special-Folge und zwar, wir steuern langsam auf Halloween zu. Freust du dich auf Halloween?
Na klar. Du weißt, Halloween ist eines meiner Lieblingsfeste.
Genau, ja. Halloween war ja schon immer etwas, was uns gefallen hat mit der ganzen Deko. Es ist nur schade, wird es hier in der Schweiz nicht ganz so zelebriert wie zum Beispiel in den USA.
Aber es kommt ja immer wie mehr, dass wir die gleichen Traditionen haben wie in den USA.
Es gab ja da schon immer mal so 1-2 Halloween-Partys, die man besuchen konnte, aber so wirklich was Großes, das gibt's halt hier nicht. Ja, und Sweetie, weißt du denn, woher der Brauchtum von Halloween stammt? Und dessen Name?
Irgendwo aus dem keltischen Bereich?
Ja, da liegst du richtig. Halloween hat keltische Wurzeln. Dort wird das Fest des Neujahres Samhain genannt. Samhain ist eines der 4 größten keltischen Feste. Das Fest des neuen Kalenderjahres, der Ernte und der Beginn der kalten Jahreszeit. Samhain wurde beginnend am Vorabend in der Nacht zum 1. November und an diesem Tag gefeiert. Bei dem Fest Samhain wurde angenommen, dass die Menschen Zugang zu den Wesen der anderen Welt haben. Vereinfacht gesagt nahm man an, dass das Tor zu der Unterwelt und der Geisterwelt an diesem Tag offen stand und es nicht ratsam wäre, an diesem Tag sein Haus zu verlassen. Dem Unterweltsgott, und ich hoffe, ich spreche dies nun richtig aus, es ist ein schwieriger Name, dem Unterweltsgott Chentgruach, der blutige Kopf, wurde zu Samhain Blutopfer dargebracht, um ihn und die anderen chthonischen Gottheiten um Fruchtbarkeit anzuflehen. Samhain ist nicht nur von historischer Bedeutung, sondern wird vor allem im Neuheidentum neu interpretiert. Die Ursprünge dieses Festes werden hierbei oftmals unterschiedlich gedeutet und neuheidnische Autoren sind sich über den Zweck des Festes uneinig. So ist schon das Datum unklar. Es wird sich zwar auf den 1. November als Festtag berufen, jedoch gleichzeitig betont, dass das Fest nach dem Mondkalender berechnet wird und hier zumeist einer festen Mondphase, beispielsweise dem Vollmond, zugeordnet wird. Der Mythologie nach machten sich an Samhain die Toten auf die Suche nach den Lebenden, die im nächsten Jahr sterben sollten. Zur Abschreckung der bösen Geister verkleideten sich die Menschen mit furchterregenden Kostümen und spukten selbst bei Nacht durch die Straßen. Große Feuer sollten böse Geister fernhalten. Vor den Häusern standen kleine Gaben, Treats, die die Geister besänftigen und von Untaten abhalten sollten. Wir spüren hier also schon einige Parallelen zu Halloween mit den Treats, mit den Kostümen, mit dem Abschrecken der Geister, mit Masken, das sind vielleicht so die heutigen Kürbisse. Doch der 1. November hat auch eine christliche Bedeutung. Wir kennen das ein bisschen und ich möchte dabei niemandem mit dieser Aussage zu nahe treten. Ich bin selbst Christin, ich bin selbst gläubig und daher denke ich, kann ich das so erwähnen, denn es ist altbekannt, dass die Christen sich heidnische Festtage, heidnische Feiertage zu eigen gemacht haben. Und der Allerheiligen ist ein christliches Fest, an dem Allerheiligen gedacht wird, wie es der Name schon sagt. Das Fest wird in der Westkirche am 1. November begangen, in den orthodoxen Kirchen am ersten Sonntag nach Pfingsten. Im Lauf der ersten Jahrhunderte wurde es wegen der steigenden Zahl von Heiligen zunehmend schwierig, jedes Heiligen an einem eigenen Fest zu gedenken. Jährliche Gedenktage für Verstorbene gab es bereits im antiken Christentum. In der Ostkirche finden sich seit Anfang des 4. Jahrhunderts dann ausdrücklich Allerheiligenfeste, die als Herrentag aller Heiligen am ersten Sonntag nach Pfingsten gefeiert wurden. Papst Gregor III. Weihte über 100 Jahre später eine Kapelle in der Basilika St. Peter allen Heiligen und legte dabei für die Stadt Rom den Feiertag natürlich auf den 1. November. Und der Abend vor dem 1. November, der Abend vor Allerheiligen, der heißt All Hallows Eve. Klingt schon ganz nach Halloween, hä? Es wird vor allem in Amerika groß gefeiert. Das kommt daher, dass dieser Brauchtum ursprünglich vor allem in Irland verbreitet war. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie dort aus.
Das ist echt spannend, das wusste ich nicht. Hast du uns denn heute einen Halloween-Fall mitgebracht, so einen Gruselfall?
Der sehr, sehr gut zu Halloween passt, denn heute wird es etwas schauriger als sonst.
Juhu!
Ja, aber dafür steht unser Name ja auch ein bisschen. Es soll nicht immer nur um True Crime gehen, sondern es soll auch um paranormale Ereignisse, Urban Legends und andere Themen, welche uns einen Blick hinter den Vorhang der Realität gewähren. Um solches Zeug. Für das steht Project Scare. Und den Fall, den wir heute mit euch besprechen, kennen wahrscheinlich die meisten. Denn aus diesem Stoff wurde einer der bekanntesten Horrorfilme gefertigt. Doch ich kann mir vorstellen, dass viele nicht die wahre Geschichte hinter diesem Gruselfilm kennen. Oder jedenfalls nur flüchtig.
Jetzt bin ich gespannt.
Denn heute geht es um das Haus von Amityville oder anders gesagt, um die Geschichte um den Amityville-Horror. Das kennst du, ja?
Ja, habe ich auch schon gehört.
Sweetie, beginnen wir von vorn. Amityville ist ein Dorf an der Südküste von Long Island im Bundesstaat New York und zählt etwa rund 10.000 Einwohner. Ein wirklich schöner Ort mit dem Charme des typischen Dorflebens und der Möglichkeit, an den Strand zu gehen und die Wellen des Meeres zu beobachten. Mit dem Auto erreicht man New York City ungefähr in einer Stunde, also bietet es den Anwohnern viele Möglichkeiten. Ja, und es ist auch perfekt für ein Paar, das eine Familie gründen möchte. Du hast Dorfleben, du hast Beach-Vibes und eine Großstadt wie New York in der Nähe.
Es hört sich echt ideal an.
Und in dieser beschaulichen Gegend wohnt auch die Familie DeFeo. Wir befinden uns wieder einmal in den 70er Jahren. Ja, endlich. Ich habe es etwas vermisst. Meine letzten Fälle waren eher etwas neuer, so freue ich mich wieder zurück in den 70ern zu sein
mit euch. Always the 70s. Ich habe dir ja so viele 70er-Jahre-Autos in Kuba gesehen.
Ach, ich bin neidisch. Mach mich nicht noch mehr neidisch. Ich bin schon neidisch.
Das wäre ein Traum für dich gewesen.
Ja, die Familie DeFeo bestand aus den beiden Eltern Ronald Joseph DeFeo Senior und Luis Brigante DeFeo. Die DeFeos hatten 5 Kinder. Der älteste Sohn wurde, wie man es so oft kennt, nach seinem Vater benannt und war zum Zeitpunkt unserer Story 23 Jahre alt. Ich werde deshalb den Vater Ronald nennen und seinen ältesten Sohn Ronnie.
Okay, macht es einfacher.
Also, nebst Ronnie hatten die DeFeos noch 2 Mädchen und 2 weitere Jungs. Die 18-jährige Dawn Teresa, die 13-jährige Allison Louise, den 12-jährigen Mark Gregory und zum Schluss John Matthew, der 9 Jahre alt war. Eine große Familie und jeder hatte 2 Namen. Die Familie lebte zuerst in Brooklyn. Es gab, wie es in den meisten Familien der Fall war, Höhen und Tiefen. Louise dachte sogar zwischenzeitlich über eine Trennung von Ronald nach, doch Ronald kämpfte um seine Familie. Und es sollte nicht umsonst gewesen sein, denn Louise blieb bei ihrem Mann und zusammen zogen sie 1965 von Brooklyn nach Amityville. Die DeFeos finden ein wundervolles großes Haus, welches direkt am Fluss liegt. Für die Familie ist ihr neues Zuhause wie ein neuer Anfang in ein schönes Leben. Sie geben dem Haus den Namen High Hopes. Dieser Name zeigt uns bereits, was sie sich von ihrem neuen Heim erwarten. Und was darf in einer typischen Familie natürlich nicht fehlen? Ein Hund. Shaggy, ein Schäferhund, wird nun ein weiteres Mitglied der Familie.
Erinnert mich irgendwie an Scooby-Doo.
Ja, richtig. Oh. In Brooklyn lebten die DeFeos in einer Apartmentwohnung. Wie bereits erwähnt, besaßen sie 5 Kinder, eine ganze Menge. Das neue Haus in der 112 Ocean Avenue war daher ein bitter nötiges Upgrade, um der Familie mehr Platz und Frieden zu schenken. Unser Fokus in dieser Geschichte liegt besonders auf Ronnie, den ältesten Sohn der DeFeos. Ronnie ging zur örtlichen Highschool und soll schon immer ein ziemlich streitsüchtiger junger Mann gewesen sein. Das führte schlussendlich auch dazu, dass er die Schule verlassen musste. Ronnie konsumierte auch Drogen. So wurde sein Verhältnis zu seiner Familie und auch zu seinen Freunden zunehmend schwieriger. In der Hoffnung, dass Ronnie zurück auf die richtige Bahn finden würde, besuchte er den Militärdienst. Doch auch dort wurde er nach einiger Zeit entlassen. Der Grund dafür waren wieder sein streitsüchtiges Wesen und die Einnahme von Drogen. Es gibt Quellen, welche behaupten, dass Ronald und Ronnie immer wieder heftige Auseinandersetzungen hatten und Ronnie unter der harten und gewaltsamen Hand seines Vaters gelitten habe. Diese Aussage sollte man jedoch mit Vorsicht genießen, da so etwas nie bestätigt wurde und Ronald von allen eher als friedliebend und freundlich bezeichnet wurde. Ronnie hingegen, der unruhig gepaart in der Familie war. Etliche Versuche werden unternommen, um Ronnies Wesen etwas zu beruhigen. Er beginnt eine Therapie, welche aber nicht viel Wirkung zeigte. Geschenke wie zum Beispiel ein Speedboot bringen auch nicht die gewünschte Wirkung. Ronnie holte etwas später die Schule nach und durch seinen Vater bekam er einen Aushilfsjob in einer Autofirma. Was zunächst klingt, als würde es nun eine Normalität geben, ist leider eine Täuschung. Eines Tages bekommt Ronnie mit, wie seine Eltern streiten. Ronnies schnell zu erzürnendes Gemüt wird dadurch erneut getriggert und er greift zur Waffe. Er richtet diese auf seinen Vater und drückt ab.
Oje.
Doch nichts passiert. Es löst sich kein Schuss und Ronald kommt mit einem Schrecken davon. Kommen wir nun in das Jahr 1974, in welchem die Tragödie unserer heutigen Geschichte seinen Lauf nimmt. Ronnie und ein Freund sollen eine große Menge Geld, etwa $20.000, von der Autofirma zur Bank bringen. Doch Ronnie täuscht einen Überfall vor und behauptet, sie wären ausgeraubt worden. Doch der Plan geht nach hinten los, Ronnie wird zunehmend dreister. Man merkt, sein Gemüt wird nicht ruhiger, es wird eher im Gegenteil, es wird dreister. Und es ist nun der 13. November. Mitten in der Nacht wird Ronnie von seinem zerstreuten Geist überwältigt. Stimmen tauchen auf, Stimmen, die ihm immer wieder die gleichen Worte zuflüstern. Kill them all. Töte sie. Es ist kurz nach 3 Uhr morgens, die sogenannte Dämonenstunde, als Ronnie diesen Stimmen nachgibt. Gott. Er greift sich sein Marlin-Gewehr, Kaliber 35, und beginnt im Haus von Zimmer zu tigern. Zuerst geht Ronnie in das Elternschlafzimmer. Ronald und Louise liegen im Bett und schlafen. Ronnie richtet sein Gewehr gegen seinen Vater und drückt ab. Die Kugel durchbohrt dessen Rücken. Der zweite Schuss erwischt die Niere des Vaters. Es folgen weitere Schüsse. Diesmal ist die Waffe aber auf seine Mutter gerichtet. Ronnie zieht weiter. Er geht in das Zimmer seiner Brüder Mark und John. Er erschießt die beiden Kinder mit je einem Schuss. Das nächste Zimmer gehört seinen Schwestern, Dawn und Allison. Auch sie richtet er mit je einem Schuss hin. Ronnie ist fürs Erste ruhig, die Dämonen, welche sich in seinem Kopf gepflanzt haben, gefüttert. Er nimmt daraufhin eine Dusche und wäscht sich das Blut von seinem Körper.
Jetzt habe ich gerade Hühnerhaut.
Die verschmutzte Kleidung und die Waffe verstaut Ronnie in einer Kissenhülle, welche er später entsorgt. Gegen 6 Uhr morgens geht Ronnie normal zur Arbeit. Am Nachmittag geht er noch mit Freunden weg. Sein Tag ist also, als wäre in der Nacht nie etwas geschehen. Alles ist ganz normal. Doch als Ronnie am Abend wieder nach Hause kommt, realisiert er, was in der vergangenen Nacht passiert war. Er steigt also in seinen blauen 1970er Buick Electra 225 und fährt los. 18.30 Uhr in Henry's Bar, welche nur wenige Blocks von der Ocean Avenue entfernt lag. Zu dieser Zeit sind auch einige von Ronnies Freunden anwesend und trinken genüsslich ihr Bier und halten gute Gespräche. Die Türe wird aufgerissen und ein hysterischer Ronnie rennt herein. »Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich glaube, meine Mutter und mein Vater wurden erschossen.« Mehrere Stammkunden der Bar, darunter auch Ronnies bester Freund Robert, sind sofort alarmiert und rasen zusammen mit diesem zurück in das Haus der DeFeos. Die Haustür ist unverschlossen. Shaggy war in der Küche angekettet und bellte laut, als die Männer das stille und dunkle Haus betraten. Doch als die Männer das Licht einschalten, finden sie sich in einem Horrorszenario wieder. Überall ist Blut. Sie finden Ronnies Eltern im Bett liegend, tot. Ein Blutstreif ist auf Ronalds Rücken zu erkennen und Louise ist begraben unter einer Decke. Nur kurz darauf entdecken sie auch die Leichen der DeFeo-Kinder, welche anscheinend allesamt im Schlaf erschossen wurden.
Oh je.
Später wurde gemunkelt, dass die Kinder wahrscheinlich wach gewesen waren, sich aber in ihren Betten versteckt hatten, nachdem die Schüsse gefallen waren. Joey Yeswit, einer der Männer, der Ronnie begleitete, ruft daraufhin die Polizei. Sweetie, würdest du mit mir den 911-Call zitieren?
Ja, natürlich, gut. Sehr gerne.
Kann's beginnen.
Suffolk County Polizei, wie kann ich Ihnen helfen?
Aha.
Dies ist die Polizei von Suffolk County. Wie kann ich Ihnen helfen?
Wir haben hier eine Schießerei, DeFeo.
Wie ist Ihr Name?
Joey Yeswit.
Von wo rufen Sie an?
Es ist in Emmettville. Rufen Sie die Polizei von Emmettville. Und es ist Ocean Avenue Emmettville.
Was ist das Problem, Sir?
Es ist eine Schießerei.
Es gibt eine Schießerei? Ist jemand verletzt?
Hä?
Jemand verletzt?
Ja, es ist alle sind tot.
Was heißt das, alle sind tot?
Ich weiß nicht, was passiert ist. Ein Junge kam in die Bar gerannt. Er sagte, jeder in seiner Familie wurde getötet. Und darum sind wir zu ihm gefahren. Danke, Sweetie.
Gerne.
Der Anrufer wird nun mit einem anderen Polizisten verbunden. Wer sich für den gesamten Anruf interessiert, dem werde ich gerne meine Quelle am Ende des Falles in die Shownotes tragen. Aber man kann bereits bei diesem kurzen Ausschnitt erkennen, wie schockiert und verwirrt der Anrufer gewesen sein muss.
Ja, extrem.
Es brauchte nur 10 Minuten, bis der erste Officer beim Haus der DeFeos eintrifft. Kenneth Draguski vom Amityville Village Police Department findet die Bargäste gruppiert im Vorgarten vor, wie diese dabei waren, Ronnie zu trösten, welcher unkontrolliert schluchzte. Ronnie wollte zuerst nicht noch einmal in das Haus zurückkehren, doch die Gruppe konnte ihn überreden, so setzte er sich an den Küchentisch. Der Officer begann nun den Tatort zu inspizieren. Dieser alarmierte daraufhin sofort das Polizeipräsidium, um die Morde zu melden. Es war ein grausamer Schauplatz, welcher selbst für erfahrene Ermittler schwer anzusehen war. Ronnie wurde am Tatort befragt. Officer Randazzo, ein Detektiv des Suffolk County, wollte wissen, wo Ronnie an diesem Tag war und wie er die Leichen aufgefunden hatte. Auch fragte er Ronnie, ob er wissen könnte, wer seiner Meinung nach für diese Tat verantwortlich sei. Ronnie sprach von einem Mafia-Auftragskiller und wurde daher in Schutzhaft genommen, falls sie es tatsächlich mit einem organisierten Verbrechen zu tun hatten. Nach weiteren Befragungen ließen sie Ronnie für eine Weile in Ruhe und er fand etwas Schlaf. Die Ermittlungen am Tatort gingen desweilen weiter. Keiner der Nachbarn hatte irgendetwas von der Tat oder den Schüssen in dieser Nacht mitgekriegt und somit gab es keinerlei Zeugen. Bald fanden die Ermittler im Zimmer von Ronnie Kisten mit Marlin-Munition des Kaliber 35, welche zu der Tatwaffe passte. Außerdem finden sie heraus, dass das Mafia-Mitglied, welcher von Ronnie als Schütze genannt wurde, zum Tatzeitpunkt nicht einmal in New York war.
Okay.
Also konnte er es nicht gewesen sein. Im Internet findet man 2 verschiedene Quellen zum Namen dieses Mafia-Mitgliedes, darum habe ich beschlossen, hier keinen Namen zu nennen. Nun weckten die Beamten Ronnie wieder, um ihm seine Rechte vorzulesen. Natürlich kam er nun als Hauptverdächtiger in Frage. Doch Ronnie blieb bei der Aussage des Mafia-Mordes. Das Mafia-Mitglied, welcher angeblich kurze Zeit bei der Familie DeFeo gewohnt haben soll, war verantwortlich für die Morde. Er habe ihn mit vorgehaltener Waffe geweckt und ihn dazu gezwungen, bei jedem Mord im Haus DeFeo dabei zu sein. Doch Ronnie wurde kein Glauben geschenkt. Erneut wurde er befragt. »Ist es wirklich so passiert, Ronnie?« Da sagte Ronnie endlich ein und gestand. »Nein. Es hat alles so schnell angefangen. Einmal angefangen, konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Es ging so schnell.« Ronnie beginnt nun auch von den Stimmen zu sprechen, welche ihm befohlen hatten, seine Familie zu töten. Sollte er das nicht tun, würden sie ihn töten. Angeblich soll er bereits 6 Monate vor der Tat einen Priester aufgesucht haben, welcher das Haus einer Reinigung unterziehen sollte. Dabei sollen Kerzen von allein ausgegangen sein, Türen schlugen zu und Geräusche und Schritte waren zu vernehmen. Ronnie hatte also schon seit langer Zeit mit Stimmen und mit dem Mond zu kämpfen.
Okay.
Am 14. Oktober 1975 beginnt der Prozess gegen den damals 24-jährigen Ronald Jr. DeFeo. Sein Anwalt versucht, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Doch der Richter erklärt Ronnie trotzdem des 6-fachen Mordes für schuldig. Er bekam für jeden Mord 25 Jahre Haft, also insgesamt 150 Jahre. Ronnie verließ das Gefängnis nie wieder.
Gut so.
Er verbüßte seine Strafe in der Sullivan Correctional Facility. Im Frühjahr 2021 verstarb er im Albany Medical Center. In seiner Zeit in Haft änderte Ronnie seine Aussage immer wieder. In einer davon behauptete er sogar, dass seine 18-jährige Schwester Dawn seinen Vater erschossen habe. Daraufhin soll seine Mutter den Rest der Familie hingerichtet haben. In einer anderen Version habe Dawn alle getötet. Ronnie habe dann im Versuch, ihr die Waffe abzunehmen, aus Versehen Dawn getötet. Doch Untersuchungen ergaben, dass alle Opfer in genau der Position getötet worden waren, in welcher man sie auch gefunden hatte. Also wurden diese nicht nachträglich aufs Bett gelegt.
Mhm. War Ronnie denn der Einzige, der Stimmen im Haus gehört hat?
Das konnte man so nicht mehr fragen. Es ist halt, ja, man muss auch sagen, Stimmen zu hören oder Geister zu hören, ist ein Tabuthema an vielen Orten, über das spricht man nicht.
Stimmt auch wieder.
Über das Motiv konnte nur spekuliert werden und es konnte nie wirklich festgestellt werden, weil warum Ronnie diese Tat begann. Es gäbe noch einige mehr Informationen über diesen Fall, besonders auch über den Prozess. Jedoch möchte ich nun genauer auf das angebliche Geisterhaus von Amityville eingehen, um unserem heutigen Fall noch eine etwas schaurigere Note zu verpassen. Denn das Haus von Amityville wurde vielleicht bekannt durch die tragische Geschichte der DeFeos, aber die Geschichte endete dort nicht. Bist du bereit für ein bisschen Spooky Spooky? Das Haus wurde 1927 erbaut. Es besaß 3 Etagen mit 5 Schlafzimmern, 3 Bädern und war im niederländischen Kolonialstil erbaut worden. Beim Eintreten in das Haus befand man sich erst in einem Foyer, welches rechts in einen Speisesaal führte. Vielleicht etwas befremdlich für uns heute waren die roten Tapeten, welche diesen Raum schmückten. Das Wohnzimmer, welches sich auf der anderen Seite befand, besaß einen gemütlichen Kamin. Die Fenster des obersten Stockwerkes wurden oft als Augen eines Dämons bezeichnet, da sie bei genauerem Hinsehen tatsächlich ein bisschen so aussahen.
Also ich fand es ja schon krass, wenn ich das Haus so sehe. Die Fenster sehen wirklich aus wie Augen und sehen schon ziemlich spooky aus.
Ja, genau. Also es wurde ja dann umgebaut und jetzt ist schon einiges angenehmer. Ja, doch nun verliebt sich ein neues Paar in dieses wundervolle Haus. George und Kathleen Lutz haben den Wunsch, ihre beiden Haushalte zusammenzuführen. Kathleen besaß 3 Kinder aus einer früheren Ehe. Sie schauten sich über 50 Häuser an, bis sie in die 112 Ocean Avenue kamen und sich in das Haus verliebten. Der Makler war ehrlich zu den Lutz und sagte zu ihnen: »Ich weiß nicht, ob ich es ihnen vor oder nach der Besichtigung des Hauses sagen soll.« Ja, den Lutz wurde also die Geschichte des Hauses erzählt und sie erinnerten sich sogar daran, von den DeFeo-Morden in der Zeitung gelesen zu haben. Dies alles war auch nur ein Jahr her gewesen. Nach Absprache beschlossen sie jedoch, dass sie damit klarkommen würden und zogen am 18. Dezember 1975 in das Haus in Amityville ein. Ein Freund von George schlägt jedoch vor, dass das Haus aufgrund seiner düsteren Erlebnisse von einem Priester aufgesucht werden sollte, damit er es reinigen konnte. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Eine clevere Idee.
So kam es auch. Pater Ray kam zu den Lutz in die Ocean Avenue und reinigte das Haus. Er verlangte keine Bezahlung dafür. Doch der Priester sagte an diesem Tag zu George: »Weißt du, ich fühlte etwas wirklich Seltsames in diesem einen Schlafzimmer im Obergeschoss.« Die Lutz hatten vor, dieses Zimmer als Nähzimmer zu benutzen und für den Priester schien das eine gute Idee zu sein. Seiner Meinung nach sollte niemand in diesem Zimmer schlafen. Doch die Familie Lutz bemerkte sehr schnell, dass irgendetwas mit dem Haus nicht stimmte. Kalte Stellen tauchten überall in den Räumen auf.
Oh Gott, wie schrecklich.
Mitten in der Nacht wurden sie von Geräuschen geweckt, das wie ein Rütteln an Möbeln klang. Kathleen sprach sogar von unsichtbaren Wesen, welche sie berührten. Sie konnte spüren, wie jemand sie anfasste, doch niemand war zu sehen. Kathleen,
ich habe gerade wieder Hühnerhaut.
Ja, mich auch. Ich habe auch Gänsehaut. Kathleen und George sahen glühend rote Augen, welche sie vom Schlafzimmerfenster im Obergeschoss angestarrt hätten. Dies geschah Tag für Tag, Nacht für Nacht. Unerklärliche Ereignisse forderten schlussendlich den Tribut der Lutz. Ihre Persönlichkeiten begannen sich dadurch zu verändern. George zog sich immer mehr in sich selbst zurück. Die Kinder wurden unruhig. Immer mehr begannen sie miteinander zu streiten. Das jüngste Kind, Missy, beschrieb, wie sie in ihrem Zimmer mit einem Engel sprechen würde. Der Name des Engels? Jody. Doch George und Kathleen wollten das Haus nicht einfach so aufgeben. Und eine Zeit lang dachten sie sogar, dass sie einfach nur verrückt waren, aufgrund des Wissens, was in diesem Haus vorgefallen war. Also luden sie Gäste ein. Die Kinder schliefen bereits, als selbst die Gäste der Lutz merkwürdige Geräusche und Schritte im Haus von Amityville vernahmen. Als sie alle nach oben gingen, fanden sie jedoch die Kinder schlafend vor. Für Kathleen und George war es erleichternd. Sie hören es alle auch. Sie waren also nicht verrückt. Doch der Terror geht immer weiter. Gegenstände bewegen sich, fallen von selbst herunter. Türen gehen auf und zu, die Temperatur schwankt weiterhin im Extrem. George wacht Nacht für Nacht auf und hört Stimmen. Die Uhr zeigt immer dieselbe Zeit, 3.15 Uhr. Ich hoffe, du wachst jetzt nicht um 3.15 Uhr in der Nacht auf.
Ich hoffe es auch nicht.
Dann kam es zu der entscheidenden Nacht. George spürte eine Präsenz, welche sich zu ihm und Kathleen ins Bett gelegt hatte. Auf einmal vernahm er hartes Poltern, als würden die Betten der Kinder Stepptanzen. George wollte aufstehen, doch er schien wie von einer unsichtbaren Macht am Bett festgehalten zu werden, und so kann er nur tatenlos zuhören, wie die Betten der Kinder weiterhin poltern. Er erwähnt auch, dass sie alle kurz zuvor angefangen hatten, stets auf dem Bauch zu schlafen, genau in der Position, in welcher man die Leichen der DeFeo-Familie aufgefunden hatte. Tauben waren zu vernehmen, überall Geflatter. Aber nirgends waren Tauben im Haus zu finden oder ihre Nester. Schreie und Klopfen kamen aus verschiedenen Räumen. Die Situation spitzt sich zu. Als Schutz haben sie den Familienhund direkt vor die Schlafzimmertür festgebunden. Doch das bekommt diesem gar nicht gut. Er übergibt sich die gesamte Nacht. Auch an den Kindern gingen diese Ereignisse nicht vorbei. Die beiden Jungs waren total verängstigt und Missy fragte immer wieder nach, was es mit all dem auf sich hatte. Am 14. Januar 1976 flohen die Lutz aus dem Haus. George und Kathleen Lutz mussten sich natürlich vielen Skeptikern stellen, jedoch hielten sie an ihrer Geschichte fest. Ich zitiere euch nun die Worte von Kathleen und George Lutz. Kathleen sagte: Einige Leute haben unsere Geschichte über Amityville einen Schwindel genannt. Es gibt nichts, was ich ihnen sagen könnte. Es gibt nichts, was ich ihnen zeigen könnte, was ein neuer Beweis dafür wäre, dass dies die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit. Es ist meine Geschichte. Da komme ich her und das Zeugnis eines anderen zu beurteilen, ohne es erlebt zu haben, es nicht durchgemacht zu haben oder von ihm berührt worden zu sein. Sie haben nicht das Recht dazu. Ihre Ansicht ist nur eine Meinung und die Meinung ist nicht stichhaltig. Nun die Worte von George. Es ist mein Gebet, dass jeder in diesem Raum so etwas niemals durchmacht. Aber wenn Sie jemanden kennen, der das tut, ist das Schwierigste für diese Leute der Verlust, mit jemand anderem darüber kommunizieren zu können. Nicht in der Lage zu sein, jemanden zu finden, der ihnen helfen kann. Es wird nicht darüber gesprochen, es wird nicht verstanden. Und wenn es dir passiert, wirst du für alle anderen zu einem Fremden und Außenseiter. Nun kommen wir zu zwei Namen, die euch vielleicht bekannt vorkommen könnten. Denn die Lutz wandten sich an niemand Geringeren als an Ed und Lorraine Warren, zwei selbsternannte Dämonologen. Kennst du, oder?
Ja. Natürlich.
Ja, und viele von euch kennen diese Namen bestimmt auch. Vielleicht durch die Filme Conjuring, Annabelle, The Nun oder auch La Llorona. Am 24. Februar 1976 betraten die Warrens das Haus. Lorraine beschrieb ein überwältigendes Gefühl von Depression und Traurigkeit. Es war, als würde ich unter einem Wasserfall stehen, erinnert sich Ed in einem späteren Interview. Und der Druck trieb mich zu Boden, und ich befahl im Namen Jesu Christi, was da war, um seine Identität zu offenbaren. Ich verstand genau zu diesem Zeitpunkt, dass das, womit wir es zu tun hatten, kein Geist war. Das war kein gewöhnliches Spukhaus. Die Familie Lutz quartierte sich zu dieser Zeit erstmal bei Kathleens Mutter ein und hielt sich fern vom Haus. Sie hatten nur 28 Tage in diesem Haus gelebt, bis sie es Hals über Kopf fürs Erste verlassen hatten. Nach ihren ersten Untersuchungen stellten die Warrens ein Team von professionellen Hellsehern und Mediums zusammen. Eine Freundin der Warrens, Mary Pascarella, reiste ebenfalls an. Mary sah sich selbst als eine Zeitläuferin. Das heißt, sie war in der Lage, vergangene Ereignisse zu spüren und zu visualisieren. Mary betete an diesem Abend das Vater Unser und vernahm einige Stimmen, welche dies auch taten, nur rückwärts. Ein TV-Sender reiste mit seinem Kamerateam ebenfalls an. Der Fall um die Geschichte der Lutz und die unerklärlichen Ereignisse machten schnell die Runde und füllten die Schlagzeilen. Doch selbst einer der Kameramänner sprach davon, merkwürdige Ereignisse in diesem Haus wahrgenommen zu haben. Er erlitt in diesem Haus für einen kurzen Moment Herzrasen und Kurzatmigkeit. Die Gruppe führte eine Seance durch, dabei erkrankte Mary und musste aus dem Raum geführt werden. Sie spürte einen dunklen Schatten, der sich auf sie gelegt hatte. Auch wurden einige Fotos im Hausinnern gemacht. Auf einem der Fotos scheint man einen Jungen erkennen zu können. Ist das vielleicht der kleine John DeFeo?
Oh Gott.
Ja, du kennst das Foto.
Ja, ich kenne das Foto.
Das ist gruselig.
Ja, aber ich habe es nie mit dem kleinen Jungen verglichen.
Boah. Die Warrens rieten zu einem Exorzismus des Hauses durch einen katholischen Priester. Hm. Aber sie erwähnten auch, wie gefährlich so etwas sei. Dieses Risiko wollten die Lutz nicht eingehen. Sie wollten keinen Priester dieser Gefahr aussetzen, nur wegen eines Hauses. So gaben sie ihr Zuhause in der Ocean Avenue in Amityville am 30. August 1976 vollends auf. Das war für die Familie nicht einfach, denn sie machten einen enormen Verlust. Außer einer Kiste und ein paar Kleider nahmen sie nichts aus dem Haus mit. Spätere Tonaufnahmen, welche die einzelnen Familienmitglieder getrennt voneinander aufnahmen, während sie mit einem Psychologen sprachen, um mit den Ereignissen klarzukommen, wurden als Vorlage für ein Buch verwendet. Das Buch verhalf den Lutz, ihre finanzielle Situation zu verbessern und einen Neustart zu wagen. Bis heute ist dies einer der bekanntesten Fälle von paranormalen Ereignissen der Neuzeit. Es wurde Vorlage für etliche Bücher und für Filme. Gruselig, hä?
Ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was sagen. Ich habe immer noch Hühnerhaut.
Ja, es ist echt gruselig. Also es gibt ja auch wirklich, ich denke, die Leute kennen den Film, der Amityville Horror. Und dann natürlich eben die Conjuring-Filme, wo im Teil 2 von Conjuring die Anfangsszene in Amityville stattfindet. Ja, das ist eh immer so ein heikles Thema mit Spuk und Geister. Ich gehe mal kurz, ich denke, das könnte zu Halloween passen, noch auf paranormale Phänomene ein, nur kurz. Ich denke, wir werden in Zukunft mehr solcher Spuk- und paranormalen Fälle aufgreifen. Und
das überlasse ich dann dir, weil ich habe keine Nerven dazu.
Ja, ich mache die gern. Ich mache gerne die mysteriösen Fälle, die Cold Cases und auch gerne die paranormalen Fälle, gruseligen Fälle.
Und wann kommt der erste Alien-Fall?
Ah, das kann ich auch mal bringen. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, und ich mache mal einen kurzen Crashkurs über paranormale Phänomene. Im Allgemeinen versteht man unter Spuk oder paranormalen Phänomenen nicht offensichtlich durch die Wissenschaft erklärbare Erscheinungen oder Ereignisse. Unter solchen Ereignissen versteht man zum Beispiel Gegenstände, welche sich von selbst bewegen. Das Auftauchen oder Verschwinden von Gegenständen in Räumen. Erscheinungen menschenähnlicher Gestalten. Klassische Beispiele dafür sind ein Stuhl, der sich von selbst bewegt, ein Schaukelstuhl, der hin und her wippt, ein Flackern vom Licht, ein Kronleuchter, der schwankt. Dann wird auch noch zwischen dem ortsgebundenen Spuk und dem personengebundenen Spuk unterschieden. Ortsgebundener Spuk. Der Spuk ist immer an der gleichen Lokalität auszumachen. Was äußerst typisch für einen ortsgebundenen Spuk ist, ist, dass er an derselben Stelle immer wieder dieselbe Erscheinung oder dasselbe Ereignis widerspiegelt. Zum Beispiel.
Das ist so wie bei der weißen Frau?
Ja, das ist ein ortsgebundener Spuk, richtig. Jetzt wäre auch ein Beispiel drin gewesen. Also Beispiel ist eben, in einem Schlafzimmer steht eine Frau von ihrem Bett auf und sie geht zum Fenster. Sie dreht sich kurz um, sie sieht einen an, bevor sie sich wieder dem Fenster zuwidmet und dann aus dem Fenster stürzt. Und dasselbe passiert immer wieder. Es nehmen immer andere Menschen nehmen das wahr, aber es ist immer dasselbe, das sie wahrnehmen. Immer dasselbe Phänomen. Und die perfekte Urban Legend dazu ist eben die Geschichte der weißen Frau. Die ist sehr weit verbreitet, überall ist ein bisschen anders. Bei uns ist diese Frau zum Beispiel bei einem Straßentunnel. Sie ist an einen Straßentunnel gebunden. Immer wieder berichten Reisende von der Erscheinung dieser Frau. Ein junges Paar behauptete sogar, diese Frau als Anhalterin mitgenommen zu haben. Aber auf einmal wäre sie nicht mehr in ihrem Auto gewesen. Sie ist einfach verschwunden während der Fahrt. Ja, das führt oft zurück auf dramatische Ereignisse des Verstorbenen. Genau an dieser Stelle, wo sich der Spuk ausmachen lässt, ist auch etwas Traumatisierendes geschehen. Dann gibt es noch den personengebundenen Spuk. Oftmals tritt dieser Form des Spuks bei Heranwachsenden bzw. Kindern auf, welche sich noch in der Entwicklung befinden. Der auf eine Person gebundene Spuk kann Tage dauern, Wochen oder sogar Jahre. Das äußert sich ganz unterschiedlich. Menschen können Stimmen hören, sie spüren, wie sie etwas berührt, oder sie nehmen nur Kleinigkeiten wahr, wie zum Beispiel Gegenstände, welche sich bewegen. Kinder haben unsichtbare Freunde, sprechen mit Personen, die nur sie sehen. Solche Spukphänomene kann man nicht bewusst lenken. Es können friedliche Begegnungen sein, wie auch feindliche. Es gibt verschiedene Geister und Erscheinungen. Einer der bekanntesten ist der Poltergeist. Im Gegenteil zu vielen anderen Geistern besitzt dieser die Fähigkeit, Dinge zu bewegen, werfen oder verschieben. Dann gibt es natürlich die traditionellen Geister, die an die Erde gebundenen Seelen von Verstorbenen. Zwischen Dämonen, Engeln und Geistern gibt es aber auch einen Unterschied. In unserem heutigen Fall wurden oft von Stimmen im Kopf und dämonischer Präsenz berichtet. Ein Engel oder ein Dämon sind wohl die mächtigsten Geisteswesen. Oder wie ich das passendere Wort finde, Zwischenwesen. Die meisten traditionellen Geister brauchen die Energie von uns Menschen, um sich genug sammeln zu können, damit sie auch nur einen Hauch von Kraft entwickeln können, um sich in unserer Welt zu zeigen. Dämonen und Engel besitzen genügend Eigenenergie. Sie brauchen uns nicht, um sich in unserer Gegenwart oder im Allgemeinen zu offenbaren. Doch können auch sie von uns Energie abzapfen, um die eigene Stärke zu vervielfachen. Dämonen gelten stets als feindselig und spielen mit dem Verstand des Menschen. Engel hingegen sind zurückhaltender. Sie versuchen, Wunden zu heilen, wo der Mensch, die Welt oder Dämonen Wunden hinterlassen. Sie können die Stimme des Gewissens sein und Lebewesen von negativen Energien bewahren. Das waren so in etwa die bekanntesten Geisterwesen. Es gibt natürlich auch noch Naturgeister, es gibt Klagegeister, Himmelsgeister. Man findet mittlerweile für jede Form von Erscheinung und Ereignis einen eigenen Namen. Dann gibt es natürlich noch die Orbs. Orbs sind verschwommene Energiefetzen. Sie können als Strich oder in Kreisform auftauchen. Es sind formlose Geister. So, ich denke, das reicht für einen Crashkurs. Wir können bei jedem spooky Fall ja ein bisschen näher aufs Thema allgemein paranormal eingehen und jedes Mal so einen kleinen Crashkurs mit einbauen.
Ich möchte nur noch was anmerken zum Thema Orbs.
Ja, natürlich.
Zu 99% meiner Meinung nach sind Orbs Staubkörner in der Luft.
Ja, ich denke auch, die vom Licht reflektiert werden oder... Das denke ich auch, das sehe ich auch so. Ich glaube an Geister, ich glaube an paranormale Ereignisse, aber ich bin auch Skeptiker. Das heißt, ich glaube nicht alles oder jedes Foto, das mir gezeigt wird. Ich glaube nicht jede Geschichte, die mir erzählt wird. Ich glaube, ich habe eine gute Balance zwischen, ich glaube, da ist noch mehr und Skeptiker.
So schätze ich dich auch ein. Ich finde da ziemlich gleich.
Ja,
wir
das ist so.
Glauben an vieles, aber wir glauben trotzdem nicht jeden Scheiß, der uns erzählt wird.
Ja. So, wir sind am Ende unseres heutigen Falles und unseres heutigen Themas. Wie geht's dir, Süße?
Du hast mir meinen Schlaf geraubt.
So gruselig war es jetzt auch wieder nicht. Ein Horrorfilm ist schlimmer.
Doch, sogar mein Laptop ist abgestürzt.
Ja, der wollte es nicht mehr hören. Der konnte meine Stimme nicht mehr hören.
Nee, der hat sich direkt in die Batterie gemacht.
Ja, das könnte man so sagen. Nein, ich finde, es ist wirklich ein wahnsinns interessanter Fall. Tragisch, aber auch sehr, sehr interessant.
Ja, bitte, Sweetie, gerne mehr solche Sachen.
Mhm.
Ich glaube, die Zuhörer finden das auch nice, wenn neben dem True Crime auch noch die Spooky-Seite dazu kommt.
Ja, das gibt uns ein bisschen eine Abwechslung auch. Ja, ich denke, in diesem Sinne würden wir für heute schließen und wir wünschen euch natürlich ein schaurig schönes Halloween.
Ich wünsche euch auch ein ganz schön schauriges Halloween. Esst nicht zu viel Süßigkeiten, das gibt Bauchschmerzen.
Ja, macht es nicht, wie wir es tun werden.
Dankeschön fürs Einschalten. Und wenn ihr noch die Bilder zur Folge sehen möchtet, geht auf Instagram. In den Shownotes verlinken wir euch direkt zum Beitrag von MTV Horror House. Hat echt Spaß gemacht, dir zuzuhören. Danke vielmals.
Danke dir auch, Süße.
Also, Weirdos, bis nächste Woche. Haltet die Ohren steif.
Ciao.
Ciao.